Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Unsere Themen heute: USA. Präsident Biden wandelt 37 Todesurteile in lebenslange Haftstrafen um. Darum hatte ihn unter anderem Papst Franziskus gebeten. Und weiterhin Trauer und Bestürzung nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt von Magdeburg. Herzlich willkommen bei uns. Am Mikrofon begrüßt Sie sehr herzlich Stefan von Kempis. Der Appell des Papstes wurde erhört. 37 Männer und Frauen, die in den USA in der Todeszelle sitzen, werden ihre Strafe von einer Hinrichtung in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt bekommen. Das gab der scheidende US-Präsident Joe Biden an diesem Montag bekannt. In einem Kommuniqué des Weißen Hauses heißt es, dass die Strafen dieser Personen in lebenslange Haft ohne die Möglichkeit der Bewährung umgewandelt würden. Biden sei der Ansicht, dass Amerika die Anwendung der Todesstrafe auf Bundesebene beenden müsse, außer in Fällen von Terrorismus und hassmotiviertem Massenmord. Papst Franziskus hatte am 8. Dezember von Rom aus einen öffentlichen Appell lanciert.
Heute ist es mir eine Herzensangelegenheit, Sie alle zu bitten, für die Gefangenen zu beten, die sich in den Vereinigten Staaten im Todestrakt befinden. Lasst uns beten, dass ihre Strafe umgewandelt, geändert wird. Denken wir an diese, unsere Brüder und Schwestern, und bitten wir den Herrn um die Gnade, sie vor dem Tod zu bewahren. La grazia di
salvarli dalla morte. Drei Häftlinge, die auf US-Bundesebene verurteilt wurden, müssen hingegen weiter mit ihrer Hinrichtung rechnen. 2021 hatte Präsident Biden ein Moratorium für den Vollzug der Todesstrafe erlassen, das galt aber nur auf Bundesebene. Franziskus hat die kirchliche Lehre zur Todesstrafe präzisiert und den Katechismus der katholischen Kirche in diesem Punkt verschärft. Vor 4 Tagen haben der Papst und Präsident Biden miteinander telefoniert. Dabei ging es dem Vernehmen nach um Franziskus' Bitte, ein Zeichen gegen die Todesstrafe zu setzen. In Deutschland gibt es weiterhin viel Trauer und Bestürzung nach dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Am Samstagabend hat ein ökumenischer Trauer- und Gedenkgottesdienst in Magdeburg stattgefunden. Das Kölner Domradio fragte den katholischen Bischof der Stadt, Gerhard Feige, welche Worte er in einer solchen Situation gefunden habe.
Ja, das war auch eine große Herausforderung. Ich habe versucht, erst einmal die Situation mit Worten irgendwie wiederzugeben, die Gefühle zu erfassen, die sich eigentlich nicht greifen lassen. Und meine Worte waren eben traurig und wütend, ratlos und ängstlich, unsicher und verzweifelt, sprach- und fassungslos und tief betroffen. Lässt uns dieser Anschlag zurück. Und ich habe aber dann eben auch versucht, klarzumachen, wir sind gemeinsam hier, um uns gegenseitig Halt zu geben, um auszuhalten, was eigentlich nicht zu begreifen ist. Und weil wir eben auch Hass und Gewalt nicht das letzte Wort lassen wollen. Mhm. Ich hab da noch von Assisi zum Schluss das mit eingebracht. Gegen die Nacht können wir nicht ankämpfen, aber wir können ein Licht anzünden.
Es ist ruhig in der Stadt. Es scheint irgendwie alles nach wie vor still zu stehen. Wie erleben Sie die Menschen gerade in Magdeburg?
Ja, den Eindruck hat man, als ob die Stadt wie gelähmt ist. Der Weihnachtsmarkt wird ja nicht mehr eröffnet. In Magdeburg gibt es dann die sogenannte Lichterwelt, also Plätze mit verschiedenen Gestalten, die Krippe vor dem Dom, die drei Könige vor unserer Kathedrale. Das alles wird nicht mehr angeschaltet und man spürt also, ja, dass die Menschen erschüttert und entsetzt sind und wie gelähmt.
Angesichts dieser Gewalttat sehen Sie jetzt auch die Gesellschaft gefordert. Was meinen Sie da konkret?
Ja, ich glaube, wir müssen noch stärker gegen Hass und Hetze und jeglichen Extremismus uns engagieren und für ein friedvolles Miteinander. Es hat ja parallel gestern auch schon Demonstrationen jetzt der AfD und der Rechtsradikalen gegeben, die bis zum Dom vordringen wollten. Das ist Gott sei Dank nicht gelungen. Und diese Kräfte, die schüren ja auch solche Situationen und instrumentalisieren sie dann für ihre Interessen. Und dagegen müssen wir zusammenhalten.
Herr Bischof Feige, wie kann die Kirche nun helfen? Also welches Angebot können die Kirchen in Magdeburg den Menschen machen?
Ja, einmal bei dem Attentat selber am Rande waren die Malteser natürlich groß im Einsatz, aber eben auch Notfallseelsorger aus Magdeburg und der ganzen Umgebung haben da Menschen gestärkt und unterstützt. Ja, und wir können Räume zur Verfügung stellen. Wir leben ja in einer säkularen Gesellschaft. 11% der Menschen in Magdeburg sind nur Christen. Und gerade bei solchen Katastrophen ist aber das Bedürfnis, irgendwo Räume zu finden, um still zu werden, um etwas zu bedenken, um zu suchen nach einem Halt, nach Orientierung. Und da war gestern eben das der Dom. Aber wir können auch an den Weihnachtstagen eben den Menschen diese Möglichkeit eröffnen, vielleicht dort auch in unseren Gottesdiensten etwas Halt zu finden.
Wir haben heute den 4. Advent. In 2 Tagen ist Heiligabend, danach dann die Weihnachtsfeiertage. Wie können die Menschen in Magdeburg nun Weihnachten feiern oder besser begehen?
Ja, die Äußerlichkeiten, meine ich, spielen da weniger eine Rolle, sondern es wäre gut, sich auf den Kern, auf den Realismus der Weihnachtsgeschichte zu beziehen. Und das bedeutet ja, Christus kommt nicht in eine Traumwelt, sondern in eine Welt, wie sie ist. Und ich meine, dass wir auch uns von dieser Botschaft angesprochen fühlen müssten, in der Welt, wie wir sind. Weihnachten findet, so jemand hat gesagt vorgestern, Weihnachten ist für Magdeburg bereits am 20. zu Ende gegangen. Das würde ich nicht sagen. Weihnachten richtig verstanden können wir und sollen wir auch weiter feiern.
Wie versuchen Sie den Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt auch weiterhin Trost zu spenden?
Das ist natürlich schwierig. Wir sind als Kirchen eine geringe Minderheit und viel können wir also nicht über Worte tun. Aber unsere Caritas, die Diakonie, sie stehen zur Verfügung und wir versuchen eben durch unsere Gottesdienste auch Menschen anzusprechen, die nicht unbedingt zu uns gehören, aber in die Gottesdienste kommen.
Und jetzt ein Blick auf die Nachrichten. Türkei. Vor überzogenen Erwartungen an neue Technologien, etwa KI, die einer positiven Entwicklung der Zivilisation sogar entgegenstehen könnten, warnt Patriarch Bartholomaios in seiner Weihnachtsbotschaft. Die Friedensbotschaft der Engel von Bethlehem ertöne auch heute wieder in einer Welt, die von Brutalität, sozialer Ungerechtigkeit und Schändung der Menschenwürde erfüllt sei. Zugleich würde es der technologische Fortschritt erlauben, das bis heute geltende Maß des Menschen zu sprengen, so der ökumenische Patriarch von Konstantinopel. Aber der rasante Fortschritt von Wissenschaft und Technologie würden nicht die Tiefen der menschlichen Seele erreichen, da der Mensch immer mehr sei als das, was die Wissenschaft erfassen könne und der Fortschritt der Technologie anstrebe. Die Wissenschaft könne die Kluft zwischen Himmel und Erde im Dasein des Menschen nicht überbrücken, so das Ehrenoberhaupt der orthodoxen Christen in aller Welt. Ukraine. Die humanitäre Lage ist im 3. Kriegswinter dramatischer denn je zuvor. Zu diesem Schluss kam ein Team der Caritas Österreich bei einem Besuch in der Ukraine wenige Tage vor Weihnachten. Die Not der Menschen, vor allem von Alten und Kindern, ist enorm, erklärte der Wiener Caritas-Direktor Klaus Schwertner nach dem 7-tägigen Besuch in Schitomir und Kiew sowie anderen Orten im Osten des Landes. Das sei jetzt der härteste Winter seit Ausbruch des Krieges. Der Alltag werde von Raketen- und Drohnenangriffen begleitet. Durch massiven Beschuss der Energieinfrastruktur werde Kälte in diesem Krieg stärker noch als bisher als Waffe von Russland eingesetzt. 80% der Wärmekraftwerke, 50% der Umspannwerke und 30% der Wasserkraftwerke seien bereits zerstört oder schwer beschädigt. Heizung, Strom und Wasserversorgung würden bei Außentemperaturen von bis zu minus 20 Grad immer wieder ausfallen. der Caritas-Direktor wörtlich, der Krieg tobt längst nicht mehr nur an der Front, auch die Zivilbevölkerung ist stark betroffen. Mit der Eröffnung neuer Museumsräume in der päpstlichen Basilika Santa Maria Maggiore öffnet sich ein Fenster in die Geschichte und Spiritualität der ältesten Marienkirche Europas. Kurz vor dem Heiligen Jahr 2025 lädt das Museum dazu ein, einzigartige Kunstwerke und Zeugnisse des Glaubens zu entdecken.
Ja, wir befinden uns hier in den neu eingerichteten Museumssälen an der päpstlichen Basilika von Santa Maria Maggiore. Und wir sind hier in historischen Räumen, die unter Paul V., einer der ganz großen Mäzene von Santa Maria Maggiore, der Erbauer der Capella Paolina, der Borghese-Kapelle, errichtet worden sind. Und hier befinden wir uns in dem Saal der Maria als Maria vom Schnee, unserer lieben Frau vom Schnee, gewidmet ist. Und wir befinden uns hier vor einem Hauptwerk unseres Museums, und zwar ein Werk, das für über 270 Jahre nicht mehr in Santa Maria Maggiore war, aber für diese Basilika angefertigt wurde. Und es zeigt diese Gründungserzählung, diese Gründungslegende, wonach Santa Maria Maggiore eine Kirche ist, die auf dem Schnee, auf einem Schneefeld gebaut wurde. Denn die Legende will es, dass an einem 5. August, also an einem der heißesten Tage des Jahres, Maria es hier auf dem höchsten Hügel Roms schneien ließ und dieses Schneefeld tatsächlich den Grundriss der zu bauenden Basilika vorzeichnete. Und wir sehen hier auf diesem Bild den amtierenden Papst, Papst Liberius, und den Patrizier Johannes, einem wohlhabenden Christen, der sein Vermögen für den Bau dieses ersten marianischen Gotteshauses aufwenden wollte und dann auch aufwand. Wir sehen, wie Laien und Geistliche sich um dieses Schneefeld hier versammeln. Der Chor hüllt dieses außergewöhnliche Wetterphänomen sozusagen in eine liturgische Sphäre. Und wir sehen hier den Grundriss von Santa Maria Maggiore in Schnee vorgezeichnet. Ja, wir befinden uns hier im Saal der Salus Populi Romani, also der bedeutendsten Marienikone Roms und darüber hinaus. Diese Marienikone, die seit vielen, vielen Jahrhunderten für das Leben der Stadt und für die Frömmigkeit der Päpste eine ganz zentrale Rolle spielt, ist der Überlieferung zufolge von dem Evangelisten und Patron der Maler, dem heiligen Lukas, gemalt worden. Aus dem Grund haben wir hier Werke, die die Schöpfung der Salus Populi Romani durch den Evangelisten Lukas zeigt, ausgestellt. Und diese Werke stehen im Dialog mit dem Armreliquiar des heiligen Lukas. Wir sehen anhand dieser Feder, die diese Hand hält, dass es sich um einen Autor, aber auch um einen Zeichner, um einen Maler handelt. Lukas als Evangelist und Lukas als Marienmaler. Ja, wir befinden uns hier in einem Hauptraum unserer neuen Museumsräume. Dieser Raum ist Santa Maria Maggiore als Weihnachtskirche gewidmet. Ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch diese Basilika zieht. Und hier stehen wir tatsächlich vor der ersten Weihnachtskrippe der Kunstgeschichte, ein Hauptwerk der römischen mittelalterlichen Skulptur. 70 Jahre nach der lebendigen Krippe des heiligen Franz von Assisi errichtet, und zwar für Santa Maria Maggiore, und zwar für das Oratorium der heiligen Krippe. Bei diesem Oratorium der heiligen Krippe, diesem Weihnachtsoratorium kann man sagen, bei dieser kleinen Kapelle handelt es sich um einen spätantiken, frühmittelalterlichen kleinen Kapellenraum, der sich zur Zeit Arnolf Nicamnius, wir sind also zur Zeit Dantes, zur Zeit Giottos, wir sind im späten 13. Jahrhundert, der sich zu jener Zeit am rechten Seitenschiff der Basilika befunden hat. Sixtus V., spätes 16. Jahrhundert, ließ diese kleine Kapelle von einem Ort in das Zentrum seiner neuen monumentalen sixtinischen Kapelle translozieren. Und diese Skulpturen Arnolfo di Cambius sind hier um 1290, 1292, waren ursprünglich für dieses kleine Oratorium angefertigt, das sozusagen das Bethlehem Roms darstellte. Der Ort, an dem die Päpste die Heiligabendmesse über Jahrhunderte feierte, und der Ort, an dem, man kann sagen, tatsächlich auch die Liturgie des Heiligabends entstanden ist.
Mit der Öffnung der Heiligen Pforte im Petersdom am 24. Dezember beginnt Papst Franziskus das heilige Jahr 2025, das ganz im Zeichen der Hoffnung steht. Kardinal Dieudonné Nsapalainga, Erzbischof von Bangui in Zentralafrika, erinnert an die Früchte des außerordentlichen heiligen Jahres 2015 und betont im Interview mit uns die spirituelle Kraft der Botschaft des Papstes.
Die Eröffnung der Heiligen Pforte erinnert an ein historisches Ereignis aus dem Jahr 2015, als Papst Franziskus im Rahmen des außerordentlichen heiligen Jahres der Barmherzigkeit erstmals eine heilige Pforte außerhalb Roms in Bangui, der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik, öffnete. Kardinal Dieudonné Nsapalainga, Erzbischof von Bangui, beschreibt die spirituelle Wirkung dieses Besuchs. Der Papst brachte uns Hoffnung, Frieden und Versöhnung inmitten von Gewalt und Leid. Nsapalainga betont, dass der Besuch des Papstes nicht nur symbolische Bedeutung hatte, sondern konkrete Veränderungen bewirkte. Die Waffen donnern heute nicht mehr wie früher. Die Herzen der Menschen haben sich geöffnet und es wurde Raum für Dialog und Versöhnung geschaffen, erklärt der Kardinal. Er erinnert auch daran, wie die mutige Entscheidung des Papstes, in einem offenen Fahrzeug zu reisen, ein starkes Zeichen des Vertrauens setzte, selbst in einem Gebiet, das von Konflikten geprägt war. Die Botschaft von Frieden und Versöhnung spiegelt sich auch in der Zusammenarbeit zwischen den Religionen wider. Nsapalainga hebt hervor, wie Christen und Muslime, einschließlich der Protestanten, heute unzertrennlich zusammenarbeiten. Unsere gemeinsamen Aktionen sind eine Frucht des Papstbesuches, der uns bestärkt und ermutigt hat, betont der Kardinal. Die Hoffnung, die das Jubiläumsjahr 2025 inspiriert, reicht jedoch weit über die Vergangenheit hinaus. Nsapalainga beschreibt, wie sich in der Zentralafrikanischen Republik bereits Gebetsgruppen bilden und Vorbereitungen getroffen werden. Es ist eine Zeit der Gnade, des Gebets und der Begegnung. Wir dürfen diese günstige Zeit nicht verpassen. Papst Franziskus hat wiederholt betont, wie wichtig Hoffnung für die Welt ist. In seiner Ansprache im Rahmen des Heiligen Jahres erklärte er, Hoffnung ist der Anker, der uns hält, wenn das Leben uns herausfordert. Sie ist der Lichtstrahl, der uns durch die Dunkelheit führt. Für Radio Vatikan, Franz Ladenburger.
Das war unser Nachrichtenmagazin Treffpunkt Weltkirche. Vielen Dank, dass Sie wieder mal mit dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich sehr herzlich Stefan von Kempis. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.